Liebe Hörerinnen und Hörer, hört ihr dieses Geräusch? Dann folgt Werbung. Ihr kennt ja den Deal. Ihr könnt den Podcast kostenlos hören, dafür gibt's ab und zu Werbung. Und jetzt, los geht's!
Geolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
Hallo ihr Lieben. Was ein Raubtier zum Raubtier macht, ist ganz klar geregelt. Umgekehrt gibt es noch viel, viel mehr Tiere, die sich von anderen Tieren ernähren, die aber nach Ansicht der Fachleute keine echten Raubtiere sind. Trotzdem sollten solche Fleischfresser in diesen räuberischen Folgen von Geolino Spezial nicht fehlen. Also, liebe Biofachleute, bitte drückt in dieser Folge ein Auge zu. Und freut euch mit daran, wenn wir gleich in den Pazifik abtauchen. Zum Monster der Meere oder auch roten Teufel. Wie der Humboldt-Kalmar von Fischersleuten und Forschenden auch genannt wird. Das Reich der Dunkelheit beginnt nur wenige Meter unter dem Meeresspiegel. Hier hat das trübe Wasser der Cortezsee vor Mexikos Westküste die meisten Strahlen der Abendsonne geschluckt. Nur Laternenfische, die wie immer um diese Tageszeit aus der Tiefe emporgestiegen sind und wie Glühwürmchen umeinander tanzen, spenden Licht. Aber da ist ihr Tod. Ein Ungeheuer hat sie mit seinen untertassengroßen Augen von Weitem erblickt. Rasend schnell schießt der blutrote Tintenfisch aus der Dunkelheit heran. Zwei lange Fangarme greifen nach einem Fisch. Der schlägt mit seiner Schwanzflosse noch wild um sich, will fliehen. Vergeblich. Erbarmungslos ziehen die beiden Arme ihr Opfer in den Kranz der Tentakel, die mit hunderten Zähnen und Saugnäpfen bewehrt sind und selbst den glitschigsten Fisch in den Schlund des Seeungeheuers buxieren. Mehrere Laternenfische schiebt das Monster so in sich hinein. Da geschieht etwas Sonderbares. Das Wesen wechselt seine Farbe von rot zu weiß, immer wieder rot-weiß, rot-weiß, rot-weiß.
Humboldts Kalmare können innerhalb von Millisekunden ihre Farbe wechseln, von rot zu weiß. Ihre Haut besteht nämlich neben Millionen normaler Zellen aus zahllosen Chromatophoren, die rote Farbteilchen enthalten. Die Chromatophoren werden direkt vom Gehirn gesteuert. Dadurch kann der Kalmar den Farbwechsel gezielt einsetzen. Ist er aufgeregt, lässt er die Zellen auf einen Bruchteil ihrer ursprünglichen Größe schrumpfen. Und das dahinterliegende weiße Muskelgewebe kommt zum Vorschein. Weiten sich die Chromatophoren wieder, kehrt die rote Färbung zurück.
Was der Humboldt-Kalmar bei seiner Laternenfischmahlzeit mit diesem Blinkfeuerwerk wohl sagen will, mit Sicherheit kann das niemand sagen. Vielleicht zeigt er seine Stimmung, in diesem Fall seine Freude über den Fang. Vielleicht ruft er damit auch Artgenossen herbei, so nach dem Motto, hey Kumpels, hier gibt's fette Beute. Vielleicht. Es ist nur eines von so vielen Rätseln, dass der Humboldt-Kalmar uns Menschen aufgibt. Denn die längste Zeit ihres Lebens verbringen die Tiere mit dem wissenschaftlichen Namen Dosidicus gigas in Wassertiefen von bis zu 1000 Metern, wohin sich Menschen fast nie verirren. Kein Wunder, dass um die Kalmare allerhand Legenden kreisen. Die mexikanischen Fischersleute, die in der Cortezsee ihre Netze auswerfen, verbreiten zum Beispiel etliche Schauergeschichten über die Diablos Rojos, die roten Teufel. Groß wie Kleinbusse könnten sie werden, erzählen sie. Und mit ihren mächtigen Tentakeln hätten sie schon manchen Fischer von seinem Boot gerissen und dann im Ganzen verschlungen. Aber das sind Seemannssagen. Zwar misst ein Humboldt-Kalmar selbst ohne Arme gut 2 Meter und wiegt bis zu 50 Kilogramm. was ihn zu einem der größten Vertreter aus der Tiergruppe der Kopffüßer macht. Ein erwachsener Mensch würde in diesen Leib trotzdem nicht hineinpassen. Jedenfalls nicht in einem Stück. Allerdings wären die 10 Arme und der kräftige Schnabel, den sie umsäumen, durchaus in der Lage, einen Gegner dieser Größe klein zu kriegen und in dem gummiartigen Mantel zu verdauen. Neben den inneren Organen wie Herz oder Magen enthält der übrigens vor allem eins: Unmengen von Wasser. Damit gleicht der Kalmar den ungeheuren Druck aus, der in der Tiefe herrscht. Bis zu 100 Kilogramm Gewicht lasten auf jedem Quadratzentimeter seines Leibes. Der Wassertank hat aber noch einen anderen Vorteil. Soll es einmal schnell gehen, zum Beispiel, weil der Kalmar fette Beute wie die Laternenfische erspäht, presst er das Wasser mit hohem Druck aus seinem Körper und schießt dann, dank Düsenantrieb, mit gut 30 km/h auf seine Opfer zu. Als wäre das nicht beeindruckend genug, lassen sich über die Tintenfische wirkliche Schauergeschichten erzählen. Diesmal von ernstzunehmenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Manche Meeresforschende halten Humboldt-Kalmare nämlich für die gefährlichsten Räuber der See. Gehüllt in Schutzanzüge, die Kettenhemden gleichen, und bewaffnet mit scharfen Messern, haben sich einige Forscherinnen und Forscher den Kopffüßern genähert. Sie haben sie auf deren Jagdzügen in den Tiefen des Pazifiks beobachtet und haben gestaunt und sich gegruselt. Denn ein Kalmar greift tatsächlich nach fast allem, was er vor sich schwimmen sieht. Ja, wenn er hungrig ist, macht er nicht einmal vor Artgenossen Halt. Die Tiere schlagen mit ihren Tentakeln wie mit Peitschen aufeinander ein und reißen dabei Stücke aus ihren Mänteln, bis einer der Widersacher schließlich schlaff in Richtung Meeresboden sinkt. Dort kommt er aber nie an. Vorher wird er von seinen Gegnern zerstückelt und verschlungen. Warum sind diese Kalmare so grausam? Die Forscherinnen und Forscher haben bislang nur eine schlüssige Antwort gefunden. Weil sie so kurz leben. Im Schnitt werden die Meeresräuber nämlich nur etwa ein Jahr alt. Und in dieser Zeit wachsen sie von einer 1/10 Gramm schweren Larve zu einem Zentnerkoloss heran. Das ist fast so, als müsste eine Mücke zum Elefanten werden. Auf dem kurzen Weg zum Erwachsensein brauchen die Tiere also Futter, Futter und noch mehr Futter. Das große Fressen fängt darum schon kurz nach der Geburt an. Bis zu sage und schreibe 32 Millionen befruchtete Eier setzen Kalmarweibchen in die Tiefsee, um den Larven für den Start in ihr kurzes Leben genügend Nahrung mitzugeben. Denn wer zuerst schlüpft, frisst zuerst, und zwar seine Geschwister. Vor anderen Feinden müssen sich die Meeresräuber kaum fürchten. Eigentlich jagen Haie, Thun und Schwertfische die roten Teufel. Aber deren Zahl geht zurück, seit Menschen die Weltmeere leerfischen. Und die der Kalmare steigt entsprechend an. Längst haben sie sich von der Cortezsee aus Richtung Norden vorgewagt, an die Küsten Kaliforniens. Selbst vor Kanada und Alaska sind sie schon gesehen worden. Und überall dort sind die ärgsten Feinde der Humboldt-Kalmare wiederum die Menschen. Sie fangen die Seeungeheuer und machen Tintenfischringe daraus. Jeden Abend, wenn mit den Fischen auch die Kopffüßer in die oberen Wasserschichten aufsteigen, fahren die Fischersleute von der Cortezsee in ihren wackeligen Holzbooten aufs Meer hinaus. An ihren Netzen befestigen sie leuchtende Plastikstücke. Die werden dem verfressenen Kalmar zum Verhängnis. Denn in der Hoffnung auf frischen Laternenfisch schießt der Räuber heran und beißt sich in den scharfen Stahlnadeln, die in den Netzen hängen. Er versucht, sich loszureißen, aber mit jedem Aufbäumen verhaken sich die Nadeln tiefer im Schlund des Humboldt-Kalmars. Er wechselt noch einmal wie wild seine Farben, aber das ist das letzte Blinkfeuerwerk des gefangenen Kalmars, das Minuten später für immer erlischt. Wer ist hier jetzt grausam? Kalmare sind also die größten Räuber der Tiefsee. aber eben trotzdem keine Raubtiere im engeren Sinne. Zur Erinnerung, die müssen ein gut entwickeltes Gehirn und ein noch besser entwickeltes Gebiss haben, vor allem lange Fangzähne. Auch Marienkäfer dürfen also biologisch gesehen das Etikett Raubtier nicht tragen, obwohl sie kleine Killer sind, die täglich bis zu 100 Opfer zur Strecke bringen. Und auch Giftschlangen nicht, tödliche Giftspinnen nicht und auch Greifvögel sind streng genommen keine Raubtiere. Dabei gehören sie zu den klügsten Räubern der Erde. Besonders nahe kommt ihnen einmal im Monat der 11-jährige Moritz. Er lernt in einer Falknerei bei Kiel, wie man mit den Vögeln arbeitet. Hallo Moritz, was machst du in der Falknerei?
Also eigentlich fliege ich mit Bo, mit dem Rüstenbussard, eigentlich nur ein bisschen herum. Mehr mache ich gar nicht und halt ihn auf den Handschuh holen mit Futter und dann wieder hoch auf den Baum. Also Bo ist ein Harris Hawk, mit dem trainiere ich schon seit fast 3 Jahren, glaube ich, so ungefähr. Oder auch Wüstenbussard. Und weil ich trainiere mit denen jeden Monat einmal und wenn man das mehr als einen Monat macht, also längere Zeit nicht zu denen hingeht, dann vergisst er dich nicht, sondern er hat dich nicht mehr so im Kopf, sozusagen. Und dann geht das halt nicht, deswegen musst du jeden Monat mindestens einmal hinkommen. Und wenn das langer Zeit so ist, dann merkt er sich halt dein Gesicht, wie du überhaupt bist.
Wie sieht das denn genau aus, wenn du mit Bo trainierst?
Ich zeige mit meinem Finger auf den Baum jetzt zum Beispiel und dann sieht er den Baum, weil ich gucke auch den Baum an und er guckt, wo ich hingucke. Dann gebe ich ihm so von meinen Handschuhen einen kleinen Stoß mit der linken Hand, weil man muss es mit der linken Hand machen, weil früher der Greifvogel war immer auf der linken Hand. Mit der rechten Hand hat man das Pferd gehalten, wo man mit geritten ist. Und dann zeige ich halt da drauf, guck dahin, dann weiß Bo, aha, ich muss darauf. Und der sucht, also wir müssen bestimmen, wo er hinfliegt, weil wenn er das selber macht, dann haben wir ihn nicht mehr im Griff und wir müssen am besten den besten Platz aussuchen. Weil sonst geht er irgendwo anders hin und das ist nicht so gut, weil dann wird er unerzogen.
Das klingt gar nicht so einfach, die Arbeit mit so einem Greifvogel, oder?
Eigentlich ist es ist ein bisschen schwierig, aber man gewöhnt sich halt dran. Man muss nur wissen, wie der Vogel das meint, dass man sich den Vogel anpassen kann, damit das alles läuft. In der Slowakei gibt es auch Turniere, wo die dann mit den großen Adler auf Kaninchen jagen. In der Slowakei haben die jetzt auch angefangen mit einer Schule, wo auch, es gibt ja Deutsch, Mathe, Englisch in der Schule. Da haben die jetzt auch, ich weiß nicht, wie das Schulfach heißt, aber da trainieren die dann auch mit den Greifvögeln.
Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen?
Wo ich klein war, habe ich halt die Vögel immer am Himmel gesehen, war dann interessiert. Dann war ich mit meiner Mutter bei einer Mutter-Kind-Kur. Da hatte meine Mutter endlich mal Zeit. Dann haben wir da eine kleine Falknerin organisiert. Und dann sind wir immer mit einem Kleinvogel, sind wir dann immer am Strand entlang gegangen.
Und warum trainiert man die Greifvögel für Shows in der Falknerei?
Um anderen Leuten zu zeigen bei Shows, was das eigentlich für Tiere sind, was sie alles können. Und damit die Leute auch mal wissen, dass es jetzt Greifvögel erscheinen jetzt so sehr sportlich, machen sehr viel, aber in Wirklichkeit sind sie eher faul und machen gar nicht so viel, sondern sie fliegen wirklich nur, wenn sie es müssen.
Was magst du denn an der Arbeit mit den Vögeln?
Ich mag eigentlich sehr an der frischen Luft zu sein mit den Vögeln, aber auch mit ihnen überhaupt Kontakt zu haben, das Gefieder zu sehen. Ich finde, die sehen eigentlich auch sehr interessant aus, vor allem bei den Augen. Sehen auch irgendwie königlich aus, wenn man das so sagen kann. Die Augen haben ja immer so eine leuchtende gelbe Farbe und auch braun. Und das ist irgendwie besonders, weil Menschen haben das nicht, weil wenn man sonst irgendjemanden in die Augen guckt, ist das halt irgendwie normal, weil man kennt die Augen ja so, außer wenn jetzt ein Mensch blaue Augen hat. Aber so leuchtende Augen, finde ich, sind dann schon mal was sehr Interessantes. Und der Schnabel, wir Menschen haben ja einen Mund und keinen Schnabel. Also es ist ja ein Unterschied deswegen.
Woran merkst du, dass das schlaue Tiere sind?
Ich merke das vor allem, wenn sie sehen halt, wo ich hingucke und wissen dann, aha, er meint genau den Baum und nicht den anderen. Gehen sie auf den Baum rauf und nicht auf den anderen, weil ich dahin gucke. Sie merken halt genau, was ich meine. Also sie haben schon einen Kopf, wo sie merken, was der Mensch meint, ohne dass wir die gleiche Sprache haben.
Danke, Moritz. Tschüss.
Tschüss.
Und wenn euch interessiert, wie das aussieht, wenn Moritz in der Falknerei ist, schaut mal in unser aktuelles Geolino-Extra-Magazin. Dafür hat ihn ein Team aus unserer Redaktion bei seiner Arbeit mit den Vögeln begleitet. Jetzt könnt ihr natürlich nicht bei nächster Gelegenheit mit einem Greifvogel arbeiten. Aber ich habe eine Alternative für euch, mit der ihr euch euren eigenen Vogel zaubert. Stöbert mal draußen im Garten, Park oder Wald, ob ihr noch ein paar Kastanien vom Herbst findet. Und verbaut die zu einer Vogelmarionette. Gemeinsam mit ein paar Federn und etwas Geschick bringt ihr euren lustigen Bastelvogel mithilfe unserer Anleitung richtig in Schwung. Die findet ihr wie immer auf www.geolino.de. Dann fehlt jetzt nur noch der Witz der Woche.
Treffen sich zwei Fische im Wasser. Fängt es an zu regnen, sagt der eine. Komm, wir schwimmen schnell unter die Brücke, sonst werden wir noch nass.
Ihr habt auch einen richtig guten Witz? Dann schickt ihn mir an 0160 351 9068. Die Nummer steht wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich riesig, wenn ihr anderen von unserem Podcast erzählt und wenn ihr uns folgt. Das geht, wenn ihr auf die kleine Glocke oder das Herz in eurem Podcast-Player draufklickt und dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge da ist. Mein Name ist Ivy Hase und mit mir am Podcast arbeiten Bernadette Schmidt in der Redaktion und Alexandra Zebisch in der Audioproduktion. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de/spezial.